Ah, wir haben es schon gehört, er bleibt ewig der gleiche, Ich habe euch letztes Jahr um diese Zeit erzählt, sie haben natürlich vergessen, dass ich einen Vatertag gewonnen habe. Es war so cool, meine Familie hat mich verwöhnt. Es hat schon am Abend vorher angefangen, Vatertag ist am 2. Januar. Am 1. Januar haben sie mir bereits ein feines Nachtessen gekocht. Am 2. Januar hatte ich ein mega cooles Event mit vielen Freunden zusammen. Habe ich abgemacht. Aber irgendwie habe ich innere Überzeugung bekommen, hey, ich sage das ab. Meine Familie hat das überhaupt nicht erwartet, dass ich die Event absage. Sie haben gewusst, sie tun mich schon am Abend verwöhnen, weil er ist am 4. dann weg bis nachts um 12. Und dann habe ich einfach gemerkt, die Macht der Familie. Und so ist es auch mit der Macht der geistlichen Familie. Wenn jemand dich gern hat, wenn jemand für dich ist, dann ist es genau an dem Ort, wo du sein willst. Und ich glaube, liebe Leute, das ist der Trend. Familie sein. Freundschaften, Beziehungen haben, die einem wichtiger sind als alles andere, was rundherum läuft. Und ich will mit euch heute eine kleine Bestandesaufnahme machen. Ich bin sicher, ihr habt auch viel darüber nachgedacht, was Gott will tun im kommenden Jahr. Und wir haben ja das coole Datum 2010. Das sind drei Zahlen, nur drei Zahlen. Wir haben ein 0, ein 1 und ein 2. Und heute haben wir noch den 10. Erste dazu. Und jetzt spüre ich einfach ganz tief in mir rein, dass 2010 für Kraft steht. Das ist nicht irgendwie 1997. Oder 1837, so irgendeine komische, schräge Zahl, die halt... Nein, wir haben 2010. 2010, das ist Tag. Das ist würdig, das ist wirklich abgeschliffen, das ist gestylt, von Gott gestylt. Das Jahr 2010 wartet auf dich. Und ich möchte mal eine kleine Bestandesaufnahme machen am Anfang vom Jahr 2010. Ich finde, wir leben in einer extrem coolen Zeit. Wenn du im Himmel oben hättest können ankreuzeln, in welcher Zeit, dass du geboren werden willst, dann hättest du grosse Auswahl gehabt. Und ich bin sicher, nicht jeder hätte das Jahr 2010 gewählt, aber viele. Das Jahr 2010 und gerade das Jahr 2010 in der Schweiz wäre wahrscheinlich von einigen mehr Leuten als 7 Milliarden angekreuzelt worden. Ich glaube, jenste hätten wollen da leben, wo wir jetzt leben. Ich meine, die Zeit, die hat es noch nie gegeben. Wir haben einen Wohlstand, wie wir ihn noch nie gehabt haben. Mit dem einfach in die Augen schauen. Es ist absolut extrem. Man kann sagen, jeder von uns, jeder Mensch, der geboren wird, hier bei uns in der Schweiz, ich rede jetzt mal von unserem Mikrokosmos, bei uns in der Schweiz, hat alle Möglichkeiten. Auch du. Du bist freiwillig da heute Morgen. Du könntest auch in London, in Paris oder in Moskau sein. Du hast den Job, den du machst, aber es ist freiwillig. Du hättest auch 15'000 andere Möglichkeiten gehabt. Dazu kommt unsere Technologie, die wir haben. Ich glaube, dass es ein bedeutungsvolles Jahr wird. Und wenn wir zurückschauen, nebst dem, dass es eine coole Zeit ist, wenn wir Schlagwörter sammeln über diese Zeit, in der wir drin leben, dann tönen die anders. Dann sind die nicht Judihui, lässig, alles geht, allen geht es gut. Unsere Zeit, in der wir drin leben, ist unberechenbar. Das ist das erste Schlagwort, das mir in den Sinn gekommen ist. Obwohl sie so cool ist, sie sind brutal unberechenbar. Ich meine, zum Beispiel, vor 5 bis 10 Jahren hätte ich nie Angst haben müssen, dass mich irgendeiner abschlägt in der Schweiz. Nie Angst haben müssen. Heutzutage ist im Fall nicht mehr so. Da kann es auch Hans-Jörg Stadelmann treffen. Es kann jeder treffen. Und wir lesen es täglich in den Zeitungen. Es ist unberechenbar geworden. Die UBS ist zusammengeklappt, hat es zusammengelegt. Wir müssen mega pumpen, dass sie wieder läuft. Es ist unberechenbar. Ein bisschen weiter zurück zu wissen. Einfach die ganze Wirtschaft, total unberechenbar. Wenn du heute eine Umfrage machst, was ist denn noch sicher? Dann kommen die Leute wirklich ins Grübeln rein. Jobsicherheit kannst du vergessen. Ist nichts mehr sicher. Beziehungen, Treue. Also jeder, der in einer Beziehung lebt, der rechnet damit, nicht jeder, aber ein grosser Teil, lässt es zu, schaut es für normal an, dass mal ein Seitensprung wird passieren. Und ein grosser Teil plant das schon ein. Also auch die Treue, die Sicherheit ist total weg. Unberechenbar, Umbruch. Ist ein riesen Schlagwort über unsere Zeit. Möglicherweise auch in deinem Leben. Möglicherweise weißt du wegen diesen 15'000 Möglichkeiten eben doch genau nicht mehr, was du machen willst und wo du hingehen willst. Du weißt nicht genau, was bringt es mit, genau mit den Terroranschlägen. Als Kind haben wir mal gesagt, es gibt so ein paar coole Sachen. Zum Beispiel Tarnkappen ist cool, dass du verschwindest, dass du überall reingehen kannst. Was aber auch cool war, eine Brille, die du einfach durch die Leute durchsehst oder quasi durch Kleider durchsehst, als Kind. Als Kind natürlich, oder? Ich habe den Gedanken schon länger nicht mit mir herumgetragen. Aber das ist möglich jetzt. Das ist möglich, weil du gibt jetzt ja die Scanner, wo du am Flughafen, tack, siehst, gerade durch Kleider durch. Das hättest du nicht für möglich gehalten, noch vor 2-3 Jahren. du dich musst viel Blut ausziehen, nur weil du von Paris auf London fliegst. Das ist alles gekommen. Das politische Schlagwort, das in der Luft hängt, heisst Change. Change. Prägt vom amerikanischen Präsident Barack Obama. Warum Change? Offensichtlich, weil es nötig ist. Offensichtlich, weil die Welt merkt, so geht es nicht mehr weiter. Change. Change. Und das Zweite ist, yes, we can. Veränderung, ja, es ist möglich. Das ist ein weiteres Schlagwort, das über unserer Gesellschaft steht. Wir wollen Veränderung, wir wollen jetzige Veränderung. Wahrscheinlich willst auch du in deinem Leben Veränderung. Ziemlich sicher trifft das auf einen grossen Teil von uns zu, dass ihr euch nach Veränderung sehnt. Und die Antwort ist, ja, wir können. Ein weiteres Schlagwort, das dritte Schlagwort, ist eine Leiterschaftskrise. Die Leute schauen nach starken Leitern in der Politik, aber auch in der Wirtschaft. Und wir haben mehr als ein Schlagzeilen pro Woche in der Zeitung und weltweit sowieso, wo darüber berichtet, dass die Leiter, die dran sind, die am Hebel sind, versagen. Wir haben echt eine Leiterschaftskrise. Ich meine, das Neueste ist jetzt bei der Post. Ist aber nicht weit zurück, haben wir das Gleiche gehabt beim Militär, mit dem NEF. Wir haben echt ein Problem. Der Bundesrat wird nicht sehr wertgeschätzt. Der Merz wird drängt zum Rücktritt. Das ist ein weiteres Problem, dass offensichtlich die Leute nicht da sind, die unsere Welt von A nach B führen können. Also nochmal kurz zusammengefasst, unberechenbar ist unsere Welt. Sie sehnt sich nach Veränderung und es hat ein Leidenschaftsproblem. Ich habe mich dann gefragt, man ist ja geneigt, dann zu sagen, es wird immer schlimmer, die Welt wird immer schlimmer. Und ich habe mich dann gefragt, stimmt das, wird die Welt immer schlimmer? Logischerweise, die Antwort muss nein sein. Weil es haben unsere Eltern schon gesagt, und denen ihre Eltern, und denen ihre Eltern. Und wenn du alte Bücher liest und so zum Beispiel Erweckungsgeschichte aus dem 18. Jahrhundert, 19. Jahrhundert, dann liest du dort genau die gleichen Sätze, die wir heute auch sagen, früher hat es noch mehr Gottesfurcht gehabt. Also die Welt kann nicht schlimmer werden, weil sie schon schlimm ist offensichtlich, sie wird einfach anders. Und was hat sich verändert in unserer Welt? Wenn ich jetzt von A nach B gehe, kann es sein, dass 2, 3, 4 Jungs mich runterschlagen wollen. Kann mir passieren. Gewalt ist auf der Strasse präsent worden. Das war früher nicht so gewesen. Aber als ich ein Kind war, hatten wir einen Krawall in der Stadt Zürich. Da hat es extreme Krawall gegeben, die sind durchgezogen, haben Zeug kaputt gemacht. Ist denn das weniger gefährlich gewesen? Ich weiss es nicht. Aber was ganz sicher ist, dass die Leute haben für etwas oder gegen etwas gekämpft. In der Regel haben sie gegen etwas gekämpft, nämlich gegen das herrschende Establishment. Sie haben gegen das gekämpft, weil sie haben für sich Freiheiten herausholen wollten. Darum haben sie rebelliert und haben die gängigen Normen verändern, damit sie so leben können, wie sie leben wollen. Als ich aufgewachsen bin, so 80er, 90er Jahre jung war, war das gerade so ein bisschen noch der Ausläufer. Und dann ist die Techno-Generation gekommen. Generation, Generation X, hat man mal gesagt. Und es gibt ja x Namen für die Generation. Auf Anfang, sag jetzt mal Techno-Generation. Und dann ist das Zitat aufgekommen, Techno-Generation ist die einzige Generation, die nichts bewegt als sich selber. Ja, es ist die einzige Generation, die nichts bewegt als sich selber. Warum? Warum bewegen sie sich nur noch sich selber und müssen sonst nichts mehr bewegen? Weil die Umgebung, die Normen sind bereits so, dass es nichts mehr zu stürzen gibt. Gegen welche Norm willst du dich heute noch auflehnen? Was möchtest du moralisch durchdrücken, wo du nicht eh schon leben kannst? Es ist ja alles möglich heutzutage. Und aus dem Grund müssen wir nicht mehr ausbrechen und Sachen verändern, damit wir mehr Freiheiten haben. Freien Drogenkonsum, freien Sex, freien weiss ich was alles. Heute kann ja jeder genau das leben, wo er will leben. Und in dieser Situation stehen wir. Das hat eine Folge dazu. Es wird nicht schlimmer, aber anders. Ein grosses Manko, das unsere Gesellschaft hat, ist, dass Gott keinen Zugriff mehr hat auf den Menschen. Du kannst dir das so vorstellen, du siehst einfach ein riesen Heer von Menschen, Milliarden von Menschen, und du siehst den allmächtigen Gott, den Vater. Wir sind im Grunde genommen alles Kind Gottes, ob wir unseren Vater kennen oder nicht. Wir sind Kind von unserem Schöpfer. Er hat uns gemacht. Und du siehst das Heer von Menschen. Ich sehe da jetzt einfach in meinem inneren Auge Milliarden von Pixeln. Und jeder Pixel würde einen Mensch darstellen. Und Gott hat keinen Zugriff mehr auf die Pixel. Die reagieren nicht mehr. Die leuchten nicht auf, wenn er zu ihnen redet. Es ist einfach tot. Und du hast es Milliarden, Milliarden von Menschen, die vor sich hinleben. Und ihre Hauptquelle, ihre Lebensader zu Gott ist einfach durchgeschnitten, gekappt. Das ist recht gefährlich, Leute. Das ist für mich ein Auto, das mit 180 losbrettert, aber der Fahrer ist eingepennt. Und er kann nicht mehr reagieren. So ist meiner Meinung nach die Menschheit unterwegs. Und es macht es nicht weniger schlimm, dass unsere Möglichkeiten gewachsen sind. Wie ich am Anfang gesagt habe, Mensch ist ja fast alles möglich. Die technologischen Neuerungen, die auf uns zukommen werden in den nächsten Jahren, die sind fantastisch. Das ist absolut cool, was da auf uns zukommt. Aber es wird von Menschen präsentiert werden, für Zwecke präsentiert werden, die nicht mit dem Schöpfer verbunden sind. Und das ist ein tieferes Problem, wo wir reinlaufen. Es hat keine Erkenntnis von Gott im Volk. Das hat Folgen. Das bedeutet, dass Moral im Volk zerfällt. Gottesfurcht ist ein Fremdwort. Ich habe eine coole Sendung geschaut mit dem Helmut Schmidt, der Bundeskanzler war in den 80er Jahren in Deutschland, ist jetzt 91, Kettenraucher. Für alle, die nicht aufhören wollen rauchen, man kann auch alt werden. Aber gut hat er nicht ausgesehen dabei. 91, 5 Zigaretten geraucht in einem kleinen Interview. Er hat die Würde des Alters, hat der Mann gehabt, mit 91, weißt du. Da hast du einfach irgendetwas, wo man sagen muss, da schwingt Gnade von Gott mit. Und er ist dann auch gefragt worden über seine Lebenserfahrungen. Und dann hat er rausgeruckt, ist über Gott gefragt worden. Und dann hat er gesagt, ja, als Kind hätte er noch den Trost gehabt, dass nichts passiere, was nicht bei Gott durchgehen müsse. Es passiert nichts auf dieser Welt, die nicht über den Pult von Gott ist. Aber dann hätte er den Zweiten Weltkrieg gesehen. Und dann hätte er sagen, dann hätte er das auch über den Pult von Gott müssen. Dann hätte er ein Problem, hätte er ein tiefes Problem mit Gott. Und am Schluss von der Sendung hat er gesagt, also eigentlich nicht mit Gott, aber mit dem christlichen Gott. Und der Interviewer, für ihn war das ein Highlight gewesen. Es ist dann so eine pseudoreligiöse Stimmung aufgekommen. Und er hat gesagt, das ist jetzt so ein schöner Schlusspunkt, dass wir noch zusammen über Gott reden können. Ein 91-jähriger Kettenraucher, ein Politiker, der eine grosse Berufung hat mit Gott, ist auch so ein Pixel gewesen, der einfach tot ist. Einfach kein Leben drin, kein Licht drin. Und so endet er. Am Ende von seinem Leben kann er eine Frage, nämlich die Leitfrage, warum lässt Gott Leid zu? Scheitert der Mann genau an dieser Frage, wo ein 5-jähriges Kind, wo Licht hat in seinem Pixel, wo connected ist mit Gott, auf seine Art beantworten kann. Versteht ihr die Not in dieser Welt? Wenn der Mensch nicht mehr mit Gott lebt, das hat einen moralischen Zerfall zur Folge. Der Zerfall, wirklich, es ist extrem krass, was uns geboten wird, an moralischen Vorbildern, wie wir leben sollen, auch gerade mit der Sexualität. Auf der einen Seite ein totaler Aufschrei, wenn irgendjemand vergewaltigt wird oder weiss ich, wo das oder dieses. Und auf der anderen Seite tun wir es genau promoten. Der Blocher hat nicht dürfen, im Radio Stadtfilter in Winterthur sein Interview ausstrahlen, weil er ein reaktionäres Familienbild verkörpert hätte, wo der Frau den Einstieg in die Berufswelt erschwert, obwohl gut, seine Tochter leitet ja jetzt seine Firma. Das hat er wahrscheinlich nicht gewusst, der Journalist. Aber ich meine, ich habe das Interview gesehen oder ich habe gehört, was er wollte sagen. Und er wollte einfach sagen, dass bei ihm zu Hause Weihnachten feiert und dass er manchmal den Samichlaus gespielt hat. Oder? Das war schon zu viel gewesen. Das darfst du schon nicht mehr aussenden, weil das sind noch von dieser alten Garde, die das Familienbild noch sprengen wollen, das längstens gesprengt ist. Und die Folge davon sind Kinder, die aufwachsen, in einem Meer von Vorschlägen, von Vorbildern, die von Leuten gemacht werden, die nicht connected sind mit Gott. Und die prägen unsere Kids. Also der Zerfall der Moral wird weiter vorangehen. Und ein weiterer Punkt ist, dass der Gott keinen Zugriff hat auf Menschen, ist das Problem, dass unsere Leiter, die Leaders in unserem Land, auf der Welt, sich nicht zu Gott bekennen. Und das ist, finde ich, das Schlimmste von allem. Also wenn ich Radio höre, Fernsehen schaue, dann sehe ich nie, aber wirklich auch gar nie irgendeinen von diesen Schlümpfen, der sich zu Jesus Christus bekennt, geschweige denn eine persönliche Beziehung hat zu Gott. Habt ihr das letzte schon mal gehört? Schweizer Fernsehen, Radio. Das finde ich schlimm. Das finde ich an sich das Schlimmste. Dass unsere Leaders, inklusive Bundesräte, auch in der Wirtschaft, sieht es vielleicht noch etwas anders aus, dass sickert ab und zu eine Meldung durch, dass irgendein CEO und Chef irgendwo ein Christ ist und das erlebt. Aber just unsere Meinungsmacher sind getrennt von Gott. Musst du das mal reinziehen? Jeder, der unsere Schweiz, der unsere Welt beeinflusst, in einem grösseren Mass, hat keine Beziehung zu Gott. Ist krass, oder? Wenn ihr mit mir auch kurz Tränen verwischen. Ich finde es krass. Und man man überlegt sich das eigentlich gar nicht. Wir leben ja in dieser Welt, wir schwimmen ja mit, für uns ist es ja normal. Aber für unseren himmlischen Vater ist es nicht cool. Es ist nicht cool für unseren himmlischen Vater, weil er hat jeden Menschen lieb. Er hat die Welt lieb, er hat die Schöpfung lieb, er hat den Menschen lieb. Aber er hat keinen Zugriff mehr. Er hat keinen Zugriff mehr. Das ist meine Bestandesaufnahme. Ich würde jetzt extrem gerne mit euch darüber reden, wie du das siehst, ob das teilst, ob du weitere Aspekte hast. Aber ich gehe mal davon aus, dass wir den Kern getüpft haben. Gott hat keinen Zugriff auf die Menschen. Die Frage ist, wie lebst du, wie sollen wir in dieser Welt leben? 2010, ein kraftvolles Datum. 2010, deine Zeit. In dieser Welt, voller Möglichkeiten, voller Chancen, aber auch eine Welt, wo die Menschen keine Beziehung mehr haben zu Gott. Wie sollst du da drin leben als Nachfolger von Jesus Christus? Die Frage ist auch anders formuliert. Wie kommt Kraft Gottes in dein Leben hinein? Wie kommt Kraft Gottes in dein Leben hinein? Gut, der Vorteil ist das, wenn es relativ dunkel ist, dann siehst du das kleinste Lichtli. Du kannst heute mit relativ wenig Charakter und Moral einen riesen Unterschied machen. Aber um das geht es nicht. Die Frage ist, wie kommt die Auferstehungskraft von Jesus Christus, die Kraft, die eine ganze Gesellschaft verändert, die Nationen verändert hat in der Vergangenheit, wie kommt diese Kraft in dein Leben, damit in deinem Umfeld, dort wo du Pixel bist, du als Pixel, plötzlich überall anfangen, andere Pixel aufleuchten. Und das geht um Lifestyle, Lifestyle 2010. Der Lifestyle, den ich promoten möchte, ich sage, das ist der Megatrend für den Christ, ist, es ist ein heiliger Lifestyle. Jetzt kannst du mir den ersten Punkt einfräsen. Der Megatrend ist, du lebst dein Leben für deinen Vater im Himmel. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Ich möchte euch erklären, was das heisst, heilig sein. Und für das habe ich jemanden gefragt, den Endo nämlich, ob er für mich, ich habe gerade kein Telefon da, kein Nattel, und ich habe euch gesagt, ich habe auch kein iPhone. Ich will ein neues Telefon. Und ich bitte, dass ihr mal 5 bis 10 Telefon am Endo gebt und ich suche mir dann eins aus. Da können wir natürlich nur die alten Schinken, oder? Das ist mir schon klar. Schon noch das Rechts, hä? Nein, aber hey, hast du nicht mal ein iPhone dabei? Nein. Ja, müsst schon noch ein iPhone haben. Okay, ich seh die jetzt nicht. He? Gut. Also, ich habe hier verschiedene Telefone und ich will euch den Begriff erklären, was heisst Heiligen. Heiligen heisst heilig sein. Etwas, was heilig ist, ist etwas, was ausgewählt ist. Heilig heisst, reserviert sein für etwas. Wenn Gott etwas heiligt, wenn man etwas für Gott heiligen tut, dann tut man etwas reservieren. Und ich nehme da jetzt ein Telefon und tue das heiligen. Von diesen 2, 4, 6, 8, 9 Telefon mache ich jetzt ein Telefon heilig. Und zwar nehme ich das Nokia. Das mega coole Nokia, wem ist das? Das ist der Debbie. Das Telefon nehme ich jetzt weg von dieser Schar da und tue das heiligen. Das ist ein geheiligtes Telefon. Weil ich habe das jetzt reserviert für mich. Ich nehme das jetzt. Aber das hat jetzt einen riesen Unterschied zu all den anderen Telefonen und iPhones, die ihr im Hosensack kennt. Das sind unheilige Telefone. Und das ist ein heiliges Telefon. Weil ich habe das ausgewählt und ich reserviere das Telefon dafür, dass ich das nur brauche, um da nicht anzuläuten. Also ich nehme das als zweites Telefon, wenn das für dich okay ist. Tue dann eine zweite SIM-Karte rein, eine, wo ich gratis darauf telefonieren kann. Das ist geheiligt, speziell reserviert in meinem Hosensack. Und jedes Gespräch, das darüber geht, betrifft nur Anita und mich. Ich darf das Telefon wieder verteilen. Und Gott sagt zu dir, du sollst heilig sein, weil er heilig ist. Der Trend, die Art und Weise, wie du sollst leben in dieser Welt, ist heilig. Das heisst, du bist reserviert für Gott. Das bringt es schon ein bisschen näher an, was ein heiliger Lebensstil ist. Das bedeutet, dass das Auto für den Präsidenten reserviert ist. Oder dass der Sessel für den Chef reserviert ist, der ist geheiligt. Oder dass dein Leben für Gott reserviert ist. Das ist ein heiliger Lebensstil. Gott hat dich ausgewählt. Er hat seine Hand auf dich gelegt und indem er dich erwählt hat, hat er dich geheiligt. Er hat dich abgesondert, auf die Seite getan, wie es exakt übersetzt heisst. Er hat gesagt, für das, für den Mensch, für die Person, habe ich einen speziellen Plan, einen speziellen Auftrag. Ich lege meine Hand auf den, der ist reserviert, der ist mir und keiner soll mir in die Quere kommen. Gott hat dich geheiligt. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass du dir Gott reservierst. Gott hat sich dich reserviert und die Kraft von der Heiligkeit kommt in dein Leben rein, wenn du dir Gott reservierst. Aus all diesen 10.000 bis 20.000 Möglichkeiten, wie du dein Leben kannst gestalten kannst, wenn du deine Anbetung schenkst, deine Aufmerksamkeit, deinen Fokus, vor allem, wer dein Boss ist, entscheidest du dich für Jesus Christus. Und du reservierst ihm den wichtigsten Platz in deinem Leben, die läuteste Stimme. Und somit bist du geheiligt für Gott. Und er hat sich schon für dich entschieden. Das ist Heiligkeit. Und durch die heilige Mentalität kommt Kraft Gottes in dein Leben hinein. Du hast Gott erwählt. Du hast deinen Chef gewählt. Seine Stimme ist die wichtigste. Ich werde das anhand von einem praktischen Beispiel zeigen, wie das dann jemand ausgehen kann. Wir haben in der Apostelgeschichte 17 den Bericht, wo der Paulus und der Silas auf Thessalonik kommt. Gott hat ihm ja dann gesagt, in einem Traum, er soll auf Europa gehen. Er soll übergehen, auf den alten Kontinent übersteigen und ist ja dann Philippi, erste Stadt, gegangen. Ist von dort aus weitergegangen, kommt auf Thessalonik. Und da steht bei mir Kapitel obendran in Thessalonik Erfolge und Anfeindungen. Und er ist offensichtlich gar nicht so lange da gewesen. Sie haben nachher Panik bekommen, weil da heisst es, doch als sie Paulus und Silas nicht fanden, schleppten sie stattdessen Jason selbst und einige andere Christen vor die Politarchen, die höchsten Beamten der Stadt, und schrien, die Leute, die in der ganzen Welt für Aufruhr sorgen, sind jetzt hierher gekommen. Wo der Paulus auf Thessalonik gegangen ist, ist in der Ruhe vorausgeeilt. Und sie haben mega Panik gehabt, weil sie gewusst, wenn die beiden Jungs einfahren in unserer Stadt, ist nachher nichts mehr gleich wie vorher. Und die sind genau in so ein Umfeld reingekommen, wo du auch lebst. Nämlich, wenn du heute ein Nachfolger bist von Jesus Christus, bist du wirklich eigentlich relativ in einer Einzelposition. Es gibt nicht viel wahrscheinlich in deinem Geschäft, die ähnlich denken und fühlen wie du. Und der Paulus ist da reingegangen und sie haben gewusst, wenn der Junge kommt, dann kommt mit dem Kraft Gottes. Und es gibt einen Bericht, man kann das nachlesen nachher in Thessalonicher Brief. Das ist auch immer interessant, wenn man in der Apostelgeschichte ein bisschen schmöckert, nachher die Briefe nachlesen. Und im Thessalonicher Brief haben wir die Sicht von Paulus, wie er es mitbekommen hat. Und er sagt, ja, Geschwister, ihr seid von Gott geliebt. Das wissen wir, dass er euch erwählt hat oder geheiligt hat. Gott hat die Thessaloniker genommen und gesagt, dich brauche ich für meine Zwecke. Das wurde schon damals deutlich, als wir euch das Evangelium verkündeten. Gott redete nicht nur durch unsere Worte zu euch, sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes. Das ist ganz klar. Ein geheiligter Mensch, ein geheiligter Lebensstil beinhaltet, dass Kraft Gottes auf deinem Leben ist. Wenn du für Gott reserviert bist und wenn du dir Gott reserviert hast, als die wichtigste Stimme, dann ist seine Kraft auf deinem Leben. Und wo du auftauchst an deinem Arbeitsplatz, und ich habe mir wirklich beim Inspirieren lassen für diese Message, habe ich mir euch vorgestellt am Arbeitsplatz. Ich habe mich versucht, reinzuversetzen, habe Einzelne genommen, habe mich im Geist reinversetzt, wo ihr den Tag, den Alltag verbringt. Und ich habe gesehen, das ist es. Kraft Gottes auf euch, an eurem Arbeitsplatz. Geheiligt für Gott. Das ist dort passiert. Sondern auch durch das machtvolle Wirken des Heiligen Geistes und durch die grosse Zuversicht, die uns erfüllte. Also ist sehr optimistisch gewesen, so wie überhaupt durch unser ganzes Verhalten euch gegenüber, das euch zeigte. Komma. Es ist nicht nur Kraft vom Heiligen Geist, sondern es ist offensichtlich das ganze Verhalten gewesen von dieser Person, Paulus und Silas, die etwas Gewaltiges ausgelöst haben. Und was war ihr Verhalten? Das euch zeigte, dass es uns um euch ging und nicht um uns selbst. Der Paulus hat ein Leben geführt, das den Thessalonicher gezeigt hat, es geht mir nicht um mich selber, sondern es geht mir um dich. Ein total simpler Satz, aber ein extrem kraftvoller Satz und Frucht von Heiligkeit. Wir leben in einer Welt, logischerweise, wo es jedem um sich selber geht. Jeder ist bedacht, dass ihm gut geht. Was bringt es mir? Was ist mein Vorteil? Das klebt an uns, das kannst du gar nicht wegbringen. Wir sind zutiefst innersprägt, dass es uns gut geht. Ich sage, ich gehe so weit und sage, selbst als Christen, wenn wir das Evangelium verkünden, oder jetzt in dieser Situation, wo der Paulus unterwegs war, um bei ihm zu bleiben, als Missionar, hat er gesagt, es gibt so viele Leute, die verkünden Christus im Grunde genommen wegen sich selber. Könnt ihr nachlesen, sagt er, er klagt darüber. Und nur sehr wenige verkünden Christus wegen Christus. Und das ist ein grosser, grosser Unterschied. Ich glaube, es geht so weit, dass der Christ selbst Frucht bringen will, wegen sich selber. Verstehst du, was ich rede? Damit er nützlich ist, fruchtbar ist. Das ist nicht heilig. Heiligkeit ist der Lebensstil, wo du dir nur von Gott schenken kannst, dass du nämlich die Welt durch seine Augen siehst. Du siehst die Milliarden von Pixel, die gekappt sind von der Leitung von Gott, die ohne Strom sind. Du fräsest das ab auf die 12, 13, 20 Pixel in deinem Umfeld. Und du siehst die Menschen und du siehst in allererster Linie mit den Augen vom Vater, dass sie von Gott geliebt sind. Unendlich geliebt sind. Und du fängst an, deine Umwelt wahrnehmen mit den Augen von Gott und dann ist es so egal, wie dein Umfeld zu Weg ist. Es kommt doch nicht darauf an, ob es feindlich ist oder nicht. Es kommt doch nicht darauf an, ob dir dein Chef sympathisch ist oder nicht. Es kommt doch nicht darauf an, ob deine Arbeitskollegen nett sind zu dir oder nicht. Es kommt auch nicht darauf an, ob dir deine Arbeit gefällt oder nicht. Es geht nicht um dich selbst, sondern du lebst dein Leben für deinen Vater im Himmel. Das heisst, der Moment, wo du in deinen Arbeitsalltag hineinsteigst, ich bleibe jetzt beim Arbeiten, über die Türschwelle hineinkommst, lebst du nicht mehr dich selber, natürlich schon vorher nicht, aber ich nehme jetzt das pointiert als Beispiel. Du lebst das nicht mehr. Du kommst in die Schulzimmer rein, du gehst in dein Spital rein, du gehst in deine Computerbude rein und du lebst dein Leben für Gott. Und es geht dir nicht mehr um dich selber, sondern es geht dir um den Willen vom Vater für die Menschen, die in deinem Umfeld sind. Der Paulus hat das gemacht. Und das ist die einzige Sprachbehauptung, wo der Mensch ansprechbar ist auf die Liebe von Gott. Intellektuell bringt es überhaupt nichts, erklären, dass wir alle Sünder sind und Gott brauchen und zusammen dieses. Es kann sein, dass mal bei einem genau das der Ursprung ist. Aber das Gespüren, dass ein Mensch die Liebe, die bei Gott im Überfluss vorhanden ist, oben runterzieht und einfach da ist, frei von sich selber, frei sich selber einen Erfolg müssen sein, frei auch vor Menschenfurcht, weil Ablehnung gibt es ja dann auch nicht mehr, weil du deinen Arbeitskollegen aus den Augen, aus der Sicht von deinem Vater im Himmel siehst. Wenn er gegen dich mobbt, total egal. Wenn er dich den Hammer findet, den Beste findet, total egal. Das ändert nichts an der Sicht, wie Gott den Menschen sieht. Verstehst du? Wenn einer dich mobbt, hat Gott den wegen dem nicht weniger gern. Wenn dein Chef ein Dubel ist, liebt ihn Gott genau gleich. Machst du auch. Es geht nicht um dich, es geht nicht um dein Wohlbefinden. Das können wir von Paulus merken. Ein heiliger Lebensstil steht über der Situation. Er steht über die Finanzen, er steht über die Emotion. Es ist ein Leben, wo du für deinen Vater im Himmel lebst. Schmöcke dir den Töff, hat man gesagt in den 80er Jahren. Schmöckst du den Töff? Heute sagt man das nicht mehr. Aber in den Sinn kommt. Das heisst nichts anderes als, verstehst du, was ich rede? Das macht dein Leben zu einem Megatrend von Gott. Und das ist die Antwort auf ein Meer von Pixeln, die Beziehung zu Gott verloren hat, dass da eine Frau, ein Mann brennt und der geht es nicht mehr um sich selber, sondern es geht ums Leben mit Gott. Das hat eine extreme Kraft. Es geht nicht mehr um dich selber, sondern du reflektierst die Freundlichkeit von Gott in deinem Umfeld. Ich könnte auch Liebe sagen. Aber die Liebe ist weniger griffig, finde ich. Die Freundlichkeit von Gott. Stell dir mal vor, du fährst im Tram, du gehst einkaufen, du gehst zu deinem Nachbar, du gehst arbeiten. Und überall bist du da, du bist aber nicht in deiner eigenen Mission unterwegs, sondern du reflektierst simpel und einfach die Freundlichkeit von Gott. Das heisst nicht, einfach das möchte ich noch sagen, dass er das nicht meint, das heisst nicht, dass man mit dir alles machen kann. Dass du der letzte Trottel bist und man kann dich umeinander schupfen. Es heisst simpel und einfach, dass du die Welt mit den Augen von Gott siehst. Das ist heilig. Und das ist der Lebensstil, den Gott wird belohnen. Er wird den Lebensstil belohnen und ich glaube, er findet ihn gar nicht momentan. Ich glaube, wir sind auch eingenommen von unserem Arbeitsalltag, von unseren To-Dos, von unseren Jobs. Und wir stellen sehr schnell das aktuelle Thema, wo wir gerade drinstehen, emotional oder beruflich oder irgendetwas, stellen wir über Gott, wo wir eigentlich reserviert haben. Und wir lassen unsere Gefühle, unsere Agenda, unsere Äußerungen von der aktuellen Situation diktieren. Ein geheiligter Lebensstil bedeutet, ja, es passieren Sachen, es gibt Ereignisse, schöne und weniger schöne, aber ich bin reserviert von und für Gott und seine Stimme gilt in allem. Und ich möchte dir die Vision ins Herz legen für den Montagmorgen und ich muss es mal auf den Arbeitsplatz beschränken. Selbstverständlich auch der Arbeitsweg, Familie, das ganze Leben, aber man muss irgendwo mal ein bisschen bündeln. Ich möchte dir eine Vision ins Herz legen, wenn du die nächste Woche gehst, arbeiten. Es ist so egal, wie das Umfeld ist. Das Positive ist, es wird immer ein Erfolgserlebnis geben. Der Paulus hat ja nicht nur aufs Dach bekommen. Wir reden heute noch von ihm. Auch er hat Erfolg gehabt. Er hat Schläge eingesteckt, das stimmt. Er zählt es auch auf. Aber er hat auch Freude gehabt. Er hat viel Freude gehabt und hat sehr viel Erfolg gehabt. Und so wirst auch du Erfolg haben, wenn du gehst arbeiten in einer Welt, wo du weißt, die ist mit 280 Stundenkilometern auf der Autobahn und der Fahrer ist eingeschlafen. Aber du bist nebendran. Und du kannst mit Freundlichkeit kannst du eingreifen und kannst die Freundlichkeit von Gott reflektieren. Das ist es schon. Ich hätte noch einen sehr zweiten coolen Punkt gehabt, aber der lange nicht mehr. Das wäre nämlich gewesen, überwinde die Welt. Du kannst noch rasch einblenden. Kommt noch Band durch. Du hast die Welt überwunden, ist der zweite Punkt. Jeder, der von Gott geboren ist, siegt über die Welt. Der Knackpunkt ist dort. Hören wir auf, den Sünden nachzujagen in unserem Leben. Das ganz kurz zusammenfassen. Hören wir auf, den einzelnen Sünden nachjagen. Es ist ganz klar, dass jeder von uns grosse Sünden hat im Leben. Das ist klar. Das muss so sein, sonst würde die Welt anders aussehen. Und es ist schlussendlich die Sünde, die Gottes Wirken in deinem Leben verhindert. Aber die Sünde ist ein extrem starker Gegner. Und es wird dir schwerfallen, die Sünde zu bekämpfen, wenn du, oder es sei denn, dass du in der richtigen Art und Weise gegen die Sünde kämpfst. Und das ist der zweite Megatrend. Du wirst die Sünde schwer besiegen, wenn du gegen die Sünde kämpfst. Du wirst die Sünde mit Leichtigkeit überwinden, wenn du aus Gott raus mit dem neugeborenen Anteil, den du hast, in dir rein, du bist nämlich neugeboren, ein Teil von dir ist brandneu und tut den Willen von Gott, wenn du mit dem Teil anfängst zu leben. Das heisst, wo der Adam im Paradies war, ich meine, jetzt fangen wir mal von vorne an, aber doch, beim Adam müssen wir noch mal rasch sein, hat er Gemeinschaft mit Gott gehabt. Durch die Gemeinschaft mit Gott war Gott sein bester Freund. Er war reserviert für Gott und Gott war reserviert für ihn. Durch das, dass die blöde Sache passiert ist, wo sie sich aufgelehnt haben gegen Gott, ist die Herrschaft, die Beziehung zerstört worden. Und Adam war nicht mehr geschützt gewesen. Er musste dann auch aus der Gegenwart von Gott rausgehen. Und dort, wo er nicht mehr unter dieser Herrschaft war, von Gott, hat die Sünde reinkommen und hat den Menschen kaputt gemacht bis heute. Und da leidest du und ich darunter heute. Mit anderen Worten, Wir müssen das Rössli wieder von vorne packen. Wir müssen bei der Beziehung mit Gott anfangen. Beziehung zu Gott führt dich in die Herrschaft von Jesus Christus. Und in der Herrschaft, wo du unter der Herrschaft stehst von Gott, überwindest du die Sünde mit Leichtigkeit. Und das tut er jetzt jeder bezeugen, der in dem hinein lebt. Sünde ist kein Thema, es ist ein Pflichtsieg. Das ist FC Barcelona gegen FC Bonnstetten. Wenn du aus der Herrschaft von Gott herauslebst, hast du den Sieg. Wenn du natürlich auf der Ebene der Sünde kämpfst, hast du den nicht. Mit anderen Worten, Jahr 2010, neue Priorität setzen, reservier dich für Gott, akzeptierst, dass du geheiligt bist und heilig lebst und investier alles, was du kannst, in Beziehung zum Vater. Vater im Himmel, ich weiss, du hast eine grosse Botschaft heute Morgen und leider läuft die Zeit schneller als meine Worte. Vater, aber ich bitte jetzt für meine Geschwister, dass du zu ihnen kommunizierst, was Heiligkeit bedeutet, dass sie Ja sagen zu dieser Heiligkeit, dass die Vision gross wird in ihnen, was sie bewirken können, was du durch sie bewirken willst und dass du ihnen den Sieg über die Sünde gibst, weil sie unter deiner Herrschaft leben. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und alles komplettierst, was noch fehlt in dem Bild. Die Putzdetails einfügst, die Fragen beantwortest, die auftauchen, mit deiner Weisheit. Ich danke dir für das Volk, das aufsteht, das heilig ist, das von dir reserviert ist, das von dir befähigt, bevollmächtigt ist. Für das Volk, das es Licht ist und Licht in die Welt hineinbringt. Wo die Antwort ist auf jedes Problem, auf jede Frage, die wir aufgeworfen haben. Die Antwort ist, dass wir dich kennen, Vater im Himmel, dich lieben und deinen Willen tun. Wenn du uns einfach ausstrecken, jetzt auch nach dieser Kraft, ganz persönlich und das in ein persönliches Gebet formulieren. Und ich weiss, Gott wird dir helfen, er wird dir eine Vision und eine Sicht geben. In deine ganz persönliche Situation hinein. Halleluja. Halleluja. Öffne deinen Geist für den Vater, für den Geist vom Vater. Er glaubt an dich. Er setzt auf dich. Du bist seine Geheimwaffe. Und er muss Zugriff auf dich. Halleluja. Ich nehme das in Anspruch für den ganzen Leib Christi, dass der Zugriff gewährleistet ist vom Heiligen Gott auf den Heiligen Nachfolger, dass die Beziehung besteht und geknüpft ist. Und wir bestätigen, alles, was aus Gott geboren ist, siegt mit Leichtigkeit über die Welt. Mit Leichtigkeit. Halleluja.